So hat man bei den Patienten, die NeuroSafe bekommen haben, gesehen, dass der Chirurg schon von vornherein in über 76% bzw. 80% auf der linken bzw. auf der rechten Seite tatsächlich sich getraut hat, diesen maximalen Nervverhalt auch durchzuführen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge unserer Publikation des Monats oder unserer ausgewählten Publikation und freue mich insbesondere, weil es ein Paper ist, was uns richtig am Herzen lag und mir gegenüber sitzt Alexander Hese hier. Alexander, hallo.
Moin Markus, grüß dich. Moin alle, die uns zuhören.
Du hast ein schönes Paper ausgesucht, wo wir uns richtig drauf gefreut haben, schon mit sozusagen dem Ergebnis entgegengefiebert haben. Und erzähl mal, was da gezeigt wurde.
Tja, wie soll ich sagen? Man könnte sagen, nicht wir haben uns das Paper ausgesucht, Markus, wenn ich mir diese kleine Feinheit erlauben darf, sondern das Paper hat sich uns ausgesucht. Nämlich geht es darum, um eine hochkarätig publizierte Studie aus dem Lancet Oncology, jetzt aus dem Mai diesen Jahres, mit dem Titel Effect on NeuroSafe Guided Robot-Assisted Radical Prostatectomy versus Standard Robot-Assisted Radical Prostatectomy on Erectile Function and Urinary Continence in Patients with Localized Prostate Cancer. Das ist die sogenannte NeuroSafe-Proof-Studie, a Multicenter Patient-Blinded Randomized Controlled Phase 3 Trial.
Das ist ein langer Titel, ja.
Langer Titel, beeindruckender Titel und am Ende für uns ein Titel, der uns, wie man sagt, runtergeht wie Öl, denn das, was wir uns schon lange gewünscht haben und was wir in Deutschland nicht richtig geschafft haben, weil aus unserer Sicht und aus der Sicht vieler anderer die Evidenz so hoch ist, nämlich dass man unsere seit über mittlerweile 15 Jahren bestehende Praxis des intraoperativen Schnellschnittes, die wir einfach so machen, auf eine wissenschaftliche Evidenz überprüft hat und das Ergebnis zugunsten der Schnellschnittuntersuchung ausgefallen ist, des NeuroSafe-Schnellschnittes, das ist für uns schon was ganz Besonderes. Und aus diesem Grunde muss man sagen, blieb uns gar nichts anderes übrig und präsentieren wir diese Studie im Detail mit der allergrößten Freude.
Ja, sehr gut. Dann sagen wir uns mal die Ergebnisse.
Genau. Also vielleicht grundsätzlich zur Vorgehensweise. Das ist eine Studie, die aus England kommt. In England wird man ja Dinge häufig sehr viel kritischer überprüfen, bevor man sie in die generelle Praxis einführt. Und so ist es eben auch hier gewesen. Man hat in Vorbereitung auf diese jetzt aktuelle Studie zahlreiche Vorstudien gemacht. Man hat sozusagen diesen sogenannten NeuroSafe Proof Trial publiziert. Man hat sich letzten Endes also damit beschäftigt, ist das, was wir tun, nämlich dass wir während der Narkose die Außenränder der Prostata mikroskopieren, um sicherzustellen, dass wir eine möglichst hohe Rate an Nervschonung bei Patienten machen können, bei denen das möglicherweise von den biologischen, von den bioptischen, von den PSA oder von dem Tastbefunden hier eigentlich eher nicht angezeigt war. Was man also konkret gemacht hat, ist Folgendes. In England ist die übliche Vorgehensweise zur Planung einer Nervschonung ein multidisziplinäres Panel und in diesem Panel sitzen Urologen und Radiologen und die besprechen jeden einzelnen Fall eines Patienten und sagen, ich sehe bei diesem Patienten folgende Konstellation, nämlich auf der einen Seite eine zum Beispiel Tumorfreiheit, auf der anderen Seite sehe ich eine relativ ausgedehnte Pirates-3-Läsion und die könnte möglicherweise auch schon einen Kapselkontakt haben. Und aus dieser Vorgehensweise und aus dieser Besprechung entsteht dann ein vorgegebener Behandlungsplan. Das heißt, der Urologe wird dann geraten bekommen, dass man bei diesem Patienten auf der Tumorseite tumorfreien Seite einen maximalen Nervverhalt machen kann. Und auf der Gegenseite würde man sagen, da wäre vielleicht maximal nur ein partieller Nervverhalt möglich. Und dieser Plan wird dann auch von dem Urologen in der Operation umgesetzt. Und zwar in gewisser Weise auch unabhängig davon, wie der klinische Eindruck während der Operation ist. So macht man das. Und was die Kollegen jetzt gemacht haben, ist, die haben dieser Standardvorgehensweise die schnellschnittgesteuerte Operation gegenübergestellt. Man hat also insgesamt dann Patienten randomisiert, 381 Patienten insgesamt, und von diesen 381 wurden 190 in die normale, Entschuldigung, 191 in das Standardprotokoll eingeschleust. Das heißt, also man hat ja gesagt, bei 191 Patienten, Herr Smith aus so und so bekommt auf der rechten Seite einen vollen und auf der linken Seite einen partiellen Nervverhalt. Und demgegenüber wurde man gesagt, wurde man randomisiert in die Neurosafe-Studienteil, wo man also sagt, wir entscheiden während der Operation, wie wir diese Nervschonung zu machen, und versuchen eben auf beiden Seiten einen maximalen Nervverhalt zu machen.
Also es waren alles Kandidaten potenziell für eine Nervschonung, und die wurden randomisiert. Die einen haben es so gemacht wie vorher besprochen, sozusagen am grünen Tisch, und die andere Gruppe hatte halt dann das Glück, kann man vielleicht sagen, dass nochmal histologisch nachgeguckt wurde und dann entsprechend das weitere Vorgehen daran adaptiert wurde.
Genau, richtig. Und das hat letzten Endes das Endergebnis der Studie. Klar ist natürlich, wenn wir bei Nerverhalt denken, denken wir zunächst mal und primär immer nur an die Rückkehr der Erektionsfähigkeit. Das ist natürlich auch der primäre Endpunkt der Studie gewesen. Aber es gab eben auch sekundäre Endpunkte, nämlich die Kontinenz, die man nach 3 und nach 6 Monaten nach der Operation erhoben hat, um zu sehen, ob möglicherweise die Nervschonung, auch das ist ja eine irgendwie unausgesprochene Tatsache, aber auch das sehen wir hier in Level 1 Evidenz, ob auch die Nährschonung eben auch einen positiven Effekt hat auf die Rückkehr der Kontinenz. Das war ein sekundärer Endpunkt. Wie man das Ganze gemessen hat, war, dass man zunächst mal bei der Potenz hat man, die Patienten, wie gesagt, mussten natürlich alle prinzipiell geeignet sein und gesund genug sein, und sie mussten natürlich auch vorher potent gewesen sein. Das hat man mit dem EEF-Score erhoben, und die mussten präoperativ mindestens einen Score von 22 haben, also praktisch keine Einschränkung der Erektionsfähigkeit. Und an 5 Zentren in England wurden diese Patienten insgesamt randomisiert in jeweils den Standard- oder den Neurosafe-Arm. Wichtig war auch, eine Voraussetzung: der behandelnde Operateur musste erfahren sein. Er musste also mindestens 200 roboterassistierte radikale Prostatektomien eigenständig durchgeführt haben, um eine gewisse operative Qualität und Expertise sicherzustellen. Und wichtig war auch, dass die Kollegen, die das dann ausgewertet haben, also die Ergebnisse von Kontinenz und Potenz, die wussten nicht, in welchem Arm jeweils der Patient war, dessen Kontinenz- und Potenzdaten sie da sehen. Wenn man jetzt sich das Ergebnis anschaut, sehen wir bei der Kernaussage, dass es einen signifikanten Unterschied in der Rückkehr der Erektionsfähigkeit gibt zugunsten der Patienten, die man beidseitig oder die man in der NeuroSafe-Protokoll operiert hat. Nämlich hat man, wenn man den postoperativen EEF-Score nach 12 Monaten evaluiert, hat man einen medialen EEF-Score von 12,7 bei den Patienten, die NeuroSafe bekommen haben, gegenüber 9,7 bei denen, die ein Standardprotokoll hatten. Signifikanter Unterschied, klar zugunsten der NeuroSafe-Studie. Wenn man sagt, okay, das ist sozusagen das gemessene Ergebnis, das hat sich schon während der Operation herausgestellt, dass man eben, wenn man diese Nervschonung ja graduiert nach keinem Nervverhalt, limitierten Nervverhalt, interfaszialen, also so eine Art halb nah an die Prostata rangegehenen oder den intrafaszialen oder maximalen Nervverhalt, so hat man bei den Patienten, die NeuroSafe bekommen haben, gesehen, dass der Chirurg schon von vornherein in über 76% bzw. 80% auf der linken bzw. auf der rechten Seite tatsächlich sich getraut hat, diesen maximalen Nervverhalt auch durchzuführen. Das heißt, die Sicherheit zu sagen, ich kann hinterher nochmal schauen, lässt mich in Anführungszeichen riskieren, den Nervverhalt von vornherein zu maximieren. Und das waren im Vergleich dazu bei den Patienten, die nach dem Standardprotokoll wurden, hat man eben nur in etwa der Hälfte aller Patienten sich überhaupt getraut, von vornherein einen intrafaszialen, also maximalen Nervverhalt zu machen. Das ist letzten Endes, wenn man so möchte, das Sicherheitsnetz, was das die Schnellschnittdiagnostik für die Patienten bedeutet.
Ja, also das heißt, diese Studie hat gezeigt, wenn Patienten diese Möglichkeit dieses Neurosaves bekommen, sind die nachher potenter, weil der Operateur sich mehr wagt sozusagen, weil man dieses intraoperative Feedback bekommt und seine OP-Technik. Man kann nachschneiden, oft muss man es ja nicht, und bevor man in vorauseilendem Gehorsam das Nervengewebe schon mal entfernt und daher gar nichts drin ist, glaube, das ist das, was für den Operateur dann so das Entscheidende ist, warum dann eben eine solche Applikation eines Schnellschnittes dann tatsächlich auch sich ummünzt in bessere Potenzraten.
Ganz sicher ist das so. Und ich meine, man muss das sagen, uns geht es ja auch immer so. Du und ich und alle, die hier operieren, wir haben die klassische Aussage, wenn wir die Patienten sagen, was passiert denn morgen mit mir, mit meiner Operation? Werde ich denn nervschonend operiert? Und wir sagen, der Tumor bestimmt, was möglich ist. Und wenn alles gut geht oder wenn es so ist, wie wir es glauben, dann haben Sie eine sehr, sehr faire Chance. Und wir sehen auch, du und ich sind viel unterwegs und bilden andere Operateure aus im roboterassistierten radikalen Prostatektomien. Und wir sehen im Grunde, wie sehr uns das fehlt, wenn wir an anderen Plätzen sind, die sagen, ja, ich glaube, wir würden das hier, weil eben die Tumorcharakteristika so oder so sind, wir trauen uns nicht mehr. Und wenn wir uns dann in die Augen gucken und sagen, würden wir uns denn mehr trauen in diesem Moment, würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen restriktiver sein. Und deswegen ist dieser Schnellschnitt letzten Endes eine Objektivierung dessen, was wir sagen, der Tumor bestimmt die Möglichkeiten und wir können die Möglichkeiten maximal ausreizen zugunsten des Patienten.
Sehr gut. Also ich fasse zusammen erstmal diesen ersten Punkt. NeuroSafe extern prospektiv validiert führt zu besseren Potenzraten und auch zu besseren Frühkontinenzraten. Das ist jetzt Level 1 Evidenz, hochrangig publiziert. Das ist unsere Publikation des Monats. Und wir haben ja schon anfangs gesagt, das hat uns so gefreut, weil wir ja hier diese Technik entwickeln durften. Und letztendlich waren die Kollegen Greg Shaw und die anderen Kollegen aus England ja auch hier und haben zusammen mit deren Pathologen das so 1:1 übernommen, hatten uns darüber auch informiert. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand diese Technik adaptiert, haben ja mittlerweile auch viele andere Kliniken auch, aber auch sehr viele eben nicht. Und vielleicht für die, die nicht jeden Tag im OP stehen, sagt noch einmal ganz kurz, was wir da genau machen. Was untersuchen wir histologisch? Wie funktioniert der NeuroSafe?
Also wenn man sich vorstellt, was passiert ist, die stellen sich die Prostata vor wie eine Kugel mit einer, oder wie, ich sag's eher am liebsten immer mit einem Apfel, mit einer hauchdünnen Schale drumherum. Und außerhalb auf der rechten wie auf der linken Seite der Prostata liegen eben diese Gefäßnervenbündel innig verbunden mit der Prostata und die werden wir bei der Operation gewissermaßen abschälen. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Operation so üblicherweise 2,5 Stunden braucht, dann sind wir mit der Nerverhaltung, mit diesem Teil, weswegen die Patienten ganz viel ja auch zu uns kommen, häufig eine gute Stunde beschäftigt. Das ist bei dieser kleinen Fläche, an der wir längs operieren, einfach viel, viel Zeit für wenig Quadratmillimeter. Und doch ist da die Essenz der OP drin. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Tumor aus der Prostata ausbricht, dann wird er als allernächste Schicht eben das Gefäßnervenbündel finden. Da ist kein Millimeter zwischen, sondern das ist noch viel inniger miteinander verwachsen. Und weil wir eben die entscheidende Information, ist der Tumor organbegrenzt, ja oder nein, auch mit der bestmöglichen Bildgebung, die wir jetzt haben, wenn es das bestgemachte, hochauflösende multiparametrische MRT ist oder auch wenn wir an solche moderneren Dinge denken, die wie ein PSMA-PET, die für diesen Zweck gar nicht so gut geeignet sind, aber trotzdem immer mehr in die Runde kommen, dann werden wir sehen, dass auch die beste Technik von außen vorher in den Menschen hineinzugucken, eine Irrtumswahrscheinlichkeit von etwa 30-40% hat. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe im MRT, das sieht alles gut aus, werde ich mich im Ernstfall um bis zu 30% irren, zu Ungunsten der Patienten, wenn ich maximal Nerv erhalten würde. Und wenn wir das machen, wenn wir also diese Prostata entfernen, dann haben wir primär die Nerven erhalten und dann werden die korrespondierenden Stellen an der Prostata auf der rechten und auf der linken Seite abgeschnitten und farbmarkiert, die Farbe markiert dann sozusagen die Kontaktstelle zum Nerven, auf der rechten Seite in grün, auf der linken Seite in blau. Und dann geht das in unsere Pathologie, die das in Abständen von 2-3 Millimetern anschneidet und dann sich wirklich die Oberfläche mikroskopisch anguckt, während wir die Operation weiter fortführen. Das ist auch ein Punkt, muss man sagen, der in dieser Studie auffällig gewesen ist. Was die Kollegen gesehen haben, ist, dass die Schnellschnittdiagnostik die Operation in deren Händen um fast eine Stunde verlängert hat, weil sie eben den Schnellschnitt gemacht haben und dann die Logistik relativ aufwendig in die Pathologie gewesen ist. Und die Kollegen haben gewartet auf das Ergebnis des Schnellschnittes, bevor sie die OP weitergemacht haben. Bei uns ist es so, dass wir den Schnellschnitt machen und die Operation weiter fortführen, denn wir haben ja, wenn wir die Prostata entfernt haben, noch den rekonstruktiven Teil zu machen, also Blase und Harnröhre wieder neu zusammenzufügen, Blutstillungen zu machen, bei Bedarf Lymphknoten zu machen, sodass wir auf diese Weise nur die Reihenfolge der OP-Schritte neu anordnen, aber eben in keiner Weise OP-Zeit verlieren. Und deswegen ist es so, dass wir das ohne große Einschränkungen für den Patienten so machen können. Und wenn während wir arbeiten, untersucht das der Pathologe und er wird uns dann anrufen und sagen, ich sehe in der besten Welt von allen zwar auf einen Tumor, möglicherweise auf beiden Seiten, aber ich sehe erfreulicherweise keinen Kontakt von Tumorzellen zu dem farbmarkierten Rand außen. Und das bedeutet für uns, dass wir dort tumorfreie Ränder haben. Und wenn die Wahrscheinlichkeit noch so gering ist, präoperativ, dann wissen wir es. Natürlich kommt es auch vor, ganz wichtig, dass wir nachresizieren müssen, wenn der Pathologe sagt, ich sehe tatsächlich, da ist Tumor und der berührt den Rand, dann wissen wir, dass es auch richtig ist, nachzuresizieren. Das heißt, wir können im Grunde genommen dem Patienten sagen, wir wissen mit mikroskopischer Sicherheit, dass wir die Nerven stehen lassen dürfen auf beiden Seiten oder wir wissen mit mikroskopischer Sicherheit, dass wir sie nicht auf einer oder beiden Seiten möglicherweise stehen lassen können. Und das ist dann am Ende ganz klar ein Vorteil für das onkologische Langzeitergebnis.
Ja, da sprichst du etwas an. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt jüngst gezeigt haben. Aber vielleicht sagst du noch mal so kurz die Historie. Wir hatten ja schon 2012 die erste Publikation. Berichte noch mal, wie lange wir uns schon damit beschäftigen, Tag ein, Tag aus.
Dass die Ehre, wem Ehre gebührt, Thorsten Schlomm, geschätzter nicht nur Arbeitskollege, sondern auch sonst guter Kollege und Bekannter und Freund von zahlreichen ereignisreichen Kongressen beispielsweise, hat ja bereits 2012 an über 11.000 Patienten die erste Publikation zum NeuroSafe gemacht.
Und ganz kurz, wenn ich das so einhake, das war ja auch seine Idee, das Ding so zu nennen, muss man sagen.
Ne? Da haben wir schwer überprüft und haben gesagt, das ist zu gut, um es einfach nur so durchzulassen.
Und dergleichen. Oder genau. Wir haben ja auch diese kleinteilige 2 mm und so weiter, dieses NeuroSafe. So
genau, und das war schon, und auch da muss man sagen, auch das ist das, wenn man es ganz genau nimmt, auch nur die Fortsetzung von Professor Hulands Initiative, der ja schon 2009 gesagt hat, ich mache jetzt meine Prostatektomie und was mache ich denn, wenn ich während der Operation mit dem Finger einen tastbaren Tumor habe? Nehme ich dann automatisch den Nerv raus oder nicht? Und dann hat er eben schon 2009 auch im European publiziert, gesagt, wenn ich trotz der Tatsache, dass ich auf einer Seite einen tastbaren Tumor habe und ich mache einen Schnellschnitt an dieser Stelle, dann hat man in 60% der Patienten immer noch trotz des tastbaren Tumors keinen Kapseldurchbruch. Das heißt, ich würde das, was die eigentliche Konsequenz wäre, den Nerv nämlich ersparen, in über 60% der Fälle unnötigerweise machen zu Ungunsten der Erektionsfähigkeit. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass man sagt, wenn es da geht, dann geht es immer. Und dann haben wir das eben standardmäßig eingeführt und eben dann im 2012 die erste Publikation halt an einer gut fünfstelligen Patientenanzahl gemacht. Und dann weiterentwickelt das Ganze. Diese Studien waren natürlich damals noch ganz wesentlich durch die offene OP geprägt. Wir haben das dann an der roboterassistierten Technik 2013 publiziert, auch im European, wie wir die Bergetechnik und die OP-Technik angepasst haben. Und dann, muss man sagen, kam das auch schon immer mehr so in die wissenschaftliche Community zumindest rein. Und auch da, muss man wieder sagen, sind die, wie die Engländer akademische gute Leute sind, sind auch die Skandinavier akademisch aufmerksame Leute, die sagen, wir wollen das erstmal prüfen, bevor es stimmt, und haben das dann, das war dann auch ganz viel Initiative von dir, Markus, mit der Frau Professor Fosser aus Oslo gemacht, die letzten Endes vor Ort bei sich eben auch den NeuroSafe-Schnellschnitt gegenüber der konventionellen OP-Technik durchgeführt haben. Und auch die haben schon gesehen, das war jetzt nicht randomisiert, aber auch die haben schon gefunden, wir reduzieren die Anzahl positiver Absetzungsränder und wir steigern die Anzahl der Patienten, die nervverhalten operiert werden, was sich umsetzt in mehr Patienten, die postoperativ eine ausreichende Erektionsfähigkeit haben.
Ja, das war für uns ja damals auch eine ganz spannende Studie. Das war das erste Mal, dass so jemand richtig mit unseren Daten, wir hatten ja damals den Kollegen in Norwegen, die Daten unserer Patienten nicht gegeben, sondern die Adressen der Patienten. Das heißt, die haben selber eigenständig unsere Patienten kontaktiert und verglichen mit ihren Patienten. und haben dann eben gesehen, dass Kontinenzpotenz deutlich besser waren, wenn Neurosafe angewandt wurde und eben auch der positive Absetzungsrand. Aber es war natürlich ein retrospektiver Vergleich letztendlich, und das ist der große Unterschied jetzt auch zu dem, was die Kollegen in England gemacht haben. Klar. Vielleicht noch ein Punkt noch, was immer wieder diskutiert wird, weil da bist du nicht der erste, aber der letzte Autor, da war die Francesca Ambrosini dabei. Es wurde immer gesagt, naja, wenn wir jetzt Neurosafe machen und ein bisschen sozusagen liberaler mit der Nervschonung umgehen, hat das denn langfristig, und das beantwortet ja die Lancet-Studie noch nicht, das wird natürlich nachkommen, wie sieht es denn aus mit dem onkologischen Verlauf? Deswegen machen wir die ganze Geschichte, die Operation, und da haben wir eben tatsächlich jetzt 20-Jahres-Ergebnisse publizieren können. Vielleicht sprechen wir mal über die Studie auch.
Genau, also wir haben sozusagen die Kohorte, die Thorsten Schlomm 2012 hatte, diese 11.073 oder sowas Patienten, die gibt es noch in unserer Datenbank. Die werden ja weiter verfolgt, und erfreulicherweise haben wir natürlich von diesen 11.073 auch mindestens 10 Jahre Nachsorge. Und was wir gemacht haben ist, wir haben geguckt bei den Patienten, die wir mit Schnellschnitt operiert haben, so wie wir es mit dem Neurosafe dann schon seit lange gemacht haben, und gegenüber denen, die kein Neurosafe bekommen haben, gibt es dort eine höhere Wahrscheinlichkeit, allgemein gesprochen, des Wiederauftretens, des Rezidives. Und wir haben das definiert als ein Wiederauftreten des PSA-Wertes, also biochemische Rezidivfreiheit. Wir haben geschaut nach der Inzidenz der Salvage-Bestrahlung als, sagen wir mal, Annäherung an die häufiger oder an eine möglicherweise häufigere Inzidenz eines Lokalrezidives an das Metastasen und an das prostatakrebs-spezifische Überleben. Und erfreulicherweise war es so, dass wir bei keiner der 4 genannten Endpunkte einen Unterschied gesehen haben zu Ungunsten der Neurosafe-Population, und das mit einem Median-Nachsorgeintervall von über 10 Jahren, woraus wir postulieren, dass wir auch langfristig onkologisch kein Risiko eingehen, wenn wir den Nerverhalt maximal an die Prostata heranführen. Du hast recht, das mediane Follow-up in der Neurosafe-Proof-Studie ist jetzt 12,3 Monate gewesen für die biochemische Rezidivfreiheit, und das ist natürlich auf gar keinen Fall ausreichend, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die sehr, sehr strenge wissenschaftliche Welt der Leitlinien dazu bewegt, diese Studie noch nicht so weit auch zu hängen, dass sie sagt, da werden wir eine ganz klare Empfehlung in die Leitlinien reinschreiben. Das ist, wenn man so sagen darf, der Schluck Wasser im Wein, weil wir es natürlich schrill begeistert sind von dieser Studie. Aber ja, fairerweise, onkologisch ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch wenn wir glauben, basierend aus unseren retrospektiven Daten, dass das, wenn man es mal in aller Vorsicht sagen darf, möglicherweise keinen signifikanten Unterschied geben würde. Aber glauben können wir in der Kirche, das wird sich halt noch ein paar Jahre rauchen. Dann ist das aber auch wissenschaftlich richtig gemacht.
Also das ist eben Punkt, das haben wir heute Morgen in der Frühbesprechung mit der Jateki, die ja auch mittlerweile Vice Chair bei den europäischen Leitlinien ist, ob das denn nicht jetzt reinkommt. Und da hat sie genau das, was du gerade gesagt hast, uns mit auf den Weg gegeben. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis die Onkologie dann da ist. Vielleicht letzter Punkt bezüglich des Nachschneidens. Da haben wir ja auch uns verändert. Wir hatten früher in der ersten Publikation immer das gesamte Nervenbündel rausgenommen, auch wenn nur, ich sage jetzt mal das übertrieben, eine Drüse mit Gleason 3, solche Befunde bekommen wir auch gelegentlich. Da haben wir uns geändert. Wie sind die Engländer damit umgegangen und was machen wir in unserem klinischen Alltag? Wir sind noch etwas, etwas päpstlicher als der Papst in dieser Beziehung.
Also, wir sehen das so, oder in der Studie wurde Folgendes gemacht. Man hatte ja während der Narkose eben ein unmittelbares Feedback bekommen über den Status des Resektionsrandes. Und tatsächlich hat man gesagt, wenn in dem Schnellschnitt weniger als 2 Millimeter Tumorkontakt gewesen ist und dieser Tumor auch nur ein Gleason 3-Muster am Rand gewesen ist, und auch das muss man sagen, das spricht für exzellente Pathologie, dass man sich sowas traut zu sagen. Wenn das der Fall gewesen ist, hat man diesen Rand als signifikant oder als insignifikanten positiven Rand klassifiziert und hat keine klinische Konsequenz oder keine chirurgische Konsequenz daraus gezogen. Wenn das allerdings anders war, also wenn dort beispielsweise ein größerer Kontakt war oder aggressivere Tumorkomponenten, dann hat man den Nerv entfernt. Wir handhaben das ein wenig sozusagen angepasster mittlerweile, eben auch gelernt aus der Historie, dass wir sagen, wenn wir einen Tumorkontakt haben, dann haben wir zunächst mal eine gewisse Vorstellung, wo der ist. Denn der Pathologe wird uns ja nicht nur sagen, da ist ein Tumorkontakt auf der rechten Seite, sondern er wird uns sagen, da ist der Tumorkontakt in der 5., 6. und 7. von 14 Scheiben. Die Prostata wird ja, wie gesagt, in verschiedenen Blöcken geschnitten. Und wenn man den ersten Block, der ist immer vorne an der Spitze am Apex und der letzte Block ist immer an der Basis. Und wenn er sagt, ich sehe einen Tumorkontakt von 3 mm oder 4 oder 5 mm am Block 7, 8 und 9 von zum Beispiel 16, dann wissen wir, dass der etwa in der Mitte lokalisiert ist. Und dann würden wir an der Stelle auf der Millimeteranzahl, die er uns dann nennt, ein entsprechendes Stück der Innenseite des Gefäßnervenstündels entfernen. Und nur dann, wenn er jetzt sagt, ich sehe einen ganzen Haufen positiver Ränder und der geht im Grunde von dem Apex bis zur Basis, dann ist natürlich zu Recht auch die Nervschonung ein bisschen in den Hintergrund, dann wird der gesamte Nerv vollständig entfernt. Und auch der wird dann nochmal farbmarkiert, es gibt ja dann wieder einen Innen und einen Außen. Und wenn dieser Nerv dann farbmarkiert ist und die Innenseite wieder ihre Markierung hat und die Außenseite, die grüne oder die blaue, dann tumorfrei ist, dann können wir sagen, dass wir intraoperativ von einem positiven auf einen negativen Absetzungsrand frei oder weiter operiert haben.
Ja, da sind wir, ja, muss man sagen, noch ein bisschen, wir trauen es uns nicht, weil es natürlich, wir finden ja auch eine gewisse psychologische Komponente, wenn man sagt, da war etwas tumorreich daran, das ist für den Patienten ja oft schwer dann zu verstehen, zu sagen, wir würden dann aber das drin lassen, weil wir aus all den Erfahrungen wissen, dass da nichts mehr ist. Wir sind dazu übergegangen, dann nur eben einen kleinen Teil dieses Bündels wegzuschneiden, nicht mehr wie früher das ganze Nervenbündel, außer wenn eben, wie du es gerade geschildert hast, eben doch ein deutlicher Tumorkontakt ist mit entsprechender Farbmarkierung.
Hat ja auch letzten Endes, muss man sagen, die Konsequenz, der R1-Rand, er qualifiziert irgendwie einen Patienten auch in eine gewisse Risikogruppe, auch wenn wir ja jetzt durch die Radicals beispielsweise RT-Studie die adjuvanten Strahlentherapien schon tüchtig runtergegangen sind, muss man sagen, wird es doch Patienten geben, die trotzdem in die adjuvante Strahlentherapie reinrutschen würden. Und man muss, und bei allem Verständnis am Ende für der Patienten für die Wichtigkeit der Erektionsfähigkeit, die nur auch, es gibt genug Leute, die sagen, wir haben bald goldene Hochzeit, was soll das Ganze, das ist also auch alles, aber es ist trotzdem ein Stückchen für Lebensqualität, gibt kein richtig oder falsch, aber für die, die das so wichtig ist, soll das ja eben auch das Maximale ermöglichen, aber onkologisch dürfen wir uns da eben nicht die Finger verbrennen oder womöglich eine höhere Inzidenz von adjuvanter Bestrahlung mit allen assoziierten Morbiditäten und Komplikationen und letzten Endes ja auch möglicherweise Kosten und Beeinträchtigung der Restfunktion von dem, was wir hinterlassen haben, machen. Deswegen müssen wir da schon vorsichtig sein.
Sehr gut. Okay, super. Ja, vielen Dank, dass du diese Studie uns so sorgfältig vorgestellt hast. Also ich fasse zusammen, das war eine große Studie, prospektiv randomisiert. NeuroSafe führt zu einer Verbesserung der Potenz und der Frühkontinenz. Für uns war es ein Ritterschlag, das war die Technik, die wir hier entwickelt haben. Jetzt ist sie prospektiv randomisiert, überprüft. Ja, da freuen wir uns sehr drüber.
Einmal mehr, nicht nur für die Erfindung des Fußballs, sondern auch für die Randomisierung in die Studie, können wir uns bei den Engländern bedanken.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex, für die Darstellung und alles Gute nach draußen sozusagen aus der Martini-Klinik. Herzliche Grüße und wir hoffen, Sie fanden es interessant.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.